Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Nico.
Hi, ich bin Chrissy.
Und ja, herzlich willkommen zu Schatten und Skandale Folge 7. Heute mit einem neuen Thema, und zwar Sommerpause, weil alle anderen Podcasts und der Bundestag und was weiß ich alle in die Sommerpause gehen und wir nicht. Wir versorgen euch auch in den nächsten Wochen mit einer Folge alle zwei Wochen und deswegen dachten wir uns, dass wir das auch zum Thema machen jetzt. Und Chrissy darf starten.
Beziehungsweise Stefan hat uns das Ganze vorgeschlagen.
Richtig.
Nochmal danke dafür. Ihr könnt uns auch jederzeit Sprachnachrichten schicken, uns Nachrichten schicken, entweder über Insta, Schatten und Skandale zusammengeschrieben oder auch per Mail. Findet genau. Ihr nochmal alles in den Shownotes.
Da gibt's dann auch die Fotos zu unseren Fällen und Spoiler, beim letzten Fall, meinem Skandalfall zum Thema Eis, gibt's auch ein Video, das ich finde sehr interessant ist. Gibt's auch alles auf Instagram. Gerne reinschauen und auch jetzt gerne schon öffnen, um alles parallel zur Folge zu verfolgen.
Aber spoilert euch nicht selbst. Wartet, bis ich sage, okay, Nico darf jetzt ein Bild anschauen, ja? Nicht, dass dann irgendwie kommt, wir wussten schon, wie alles endet.
Das wäre doof, ja. Aber es kommt ja drauf an, je nachdem, wie du deine Bilder ausgewählt hast. Ich weiß das ja nicht. Deswegen gehen wir gleich mal rein, oder?
Yes. Und zwar habe ich heute einen richtigen Skandal-Klassiker mitgebracht. Es geht um einen der größten deutschen Polit- und Wirtschaftsskandale überhaupt. Zu unserem Thema wollte ich unbedingt einen Skandal finden, der in der parlamentarischen Sommerpause eben im Bundestag aufgedeckt wurde und deshalb noch viel größer aufgebauscht wurde, als er eigentlich tatsächlich war. Aber rate, was ich in der Recherche vor allem immer gefunden habe, wird dir wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen sein.
Was du in der Recherche gefunden hast?
Ja, als ich Schlagworte wie Skandal, Sommerpause eingegeben habe.
Boah, keine Ahnung.
Vermeintliche Wildtiere, die in Großstädten gesichtet worden sind. Mhm. Kam dir das nicht über mir die ganze
überhaupt
Zeit?
Nicht.
Ja, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch vor 2 Jahren, als in der Nähe von Berlin eine freilaufende Löwin gesichtet wurde.
Das ist 2 Jahre her.
Das ist schon 2 Jahre her. Ich war auch überrascht.
Das kommt mir vor wie vor ein paar Monaten.
Und da hat die Polizei ja Anwohner dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und unter anderem mit Hubschraubern nach der Löwin gesucht. Die Medien haben riesiges Ding draus gemacht und am Ende war es ein Wildschwein die ganze Zeit.
Ja, ich erinnere mich.
Aber ich wollte natürlich nicht so einen Skandal mitbringen, sondern eben einen echt großen. Deshalb muss ich auch ehrlich jetzt an der Stelle zugeben, dass ich unser Thema etwas zurechtgebogen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, Nico.
Das werde ich dann beurteilen, wenn es soweit ist.
Okay. Heute geht es um die Flick-Spenden-Affäre. Klingelt da schon was bei dir?
Entfernt, ja. Irgendwas sagt's mir.
Wir gehen auch gleich auf die Details ein. Und ich muss auch zugeben, dass mir vor der Recherche nicht bewusst war, über wie viele Jahre dieser Skandal sich eigentlich zieht und was für große Auswirkungen er auch auf unsere Gegenwart hat. Wir springen jetzt aber erst einmal, ohne die detaillierten Hintergründe zu kennen, in den Mai 1983. Da setzt nämlich der Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Klärung des Flick-Skandals ein. Und ja, Mai ist noch 2 Monate vor der Sommerpause im Bundestag. Trotzdem spinnen die Medien damals den Skandal immer weiter, obwohl es kaum was Neues gibt. Ja, und wir kennen das aus der Medienbranche. Gerade in der Sommerpause suchst du ja teils verzweifelt nach Themen.
Es ist schon wieder anstrengend, ja.
Es geht schon los, ja.
Ja.
Unter anderem haben die Medien eben in der Zeit darüber berichtet bzw. diskutiert, welche Auswirkungen dieser Skandal haben wird oder auch darüber, welcher Zeuge als nächstes aussagt. Gleichzeitig wurde die Sommerpause 1983 aber auch dafür genutzt, um interne Vorbereitungen für die weiteren Untersuchungen und Anhörungen in dem Skandal zu treffen.
Mhm. Würde ich sagen, ist okay, aber für Sommerpause.
Lassen wir durchgehen.
Ja, kann man schon machen.
Dankeschön, dankeschön. Jetzt müssen wir aber erstmal ganz an den Anfang des Skandals springen und das ist weit in die Vergangenheit. Ich habe ja schon in der letzten Folge angeteased, es wird ja auch heute eine kleine Geschichtsstunde. Aber ich kann schon mal versprechen, es war jetzt zumindest der letzte Zeitsprung.
Okay.
Ab jetzt alles linear. Zuerst lernen wir jetzt etwas den Patriarchen des zeitweise größten deutschen Familienkonzerns kennen und das ist Friedrich Flick. Er wird am 10. Juli 1883 in Ernsdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen geboren. Als Kind muss er schon seinem Vater bei der Arbeit unterstützen. Sein Vater ist Grubenholzhändler. Weißt du zufällig, was Grubenholz ist?
Irgendwas zum Heizen vielleicht? Keine Ahnung.
Nee, ich wusste es aber auch nicht. Grubenholz ist praktisch das Holz, das in einem Bergwerk verwendet wird. Das ist jetzt keine bestimmte Sorte oder so, sondern...
Ach so.
Ja.
Und was macht man damit im Bergwerk?
Du baust praktisch diese Durchgänge.
Ach so, so dass das nicht einstürzt.
Genau.
Ah ja.
Und der kleine Friedrich ist schon sehr früh sehr ehrgeizig. In der Schule zeigt er beispielsweise eine Begabung in Mathe. Nach dem Abitur macht er dann eine kaufmännische Lehre und später hängt er noch ein Studium dran. Und sobald er im Berufsleben ist, macht er dann auch schnell Karriere und wird Vorstandsmitglied eines Stahlwerks. Er hat sofort eigentlich ein Gespür für Trends, findet schnell heraus, wer ihn weiterbringt. Und gleichzeitig ist ihm dann aber auch egal, welche Politik dahinter steckt und welche Werte die Person dann vertritt, solange die Person ihn eben in der Karriere weiterbringt. Und das werden wir später vor allem ganz deutlich sehen. Im Ersten Weltkrieg wechselt er dann von der Stahl- in die Rüstungsindustrie und wird Vorstand der Charlottenhütte. In der Zeit kauft er dann auch heimlich Aktien auf und wird über die Zeit Großaktionär. Am Ende des Krieges ist er Haupteigentümer. Und man muss nochmal ganz deutlich sagen, am Anfang war er in dem Konzern ja nur ein ganz normaler Angestellter.
Mhm.
Nach dem Krieg hungern dann viele Menschen. Millionen Männer sind im Krieg als Soldaten gefallen. Und so ist auch schon der Start in die Weimarer Republik ja recht schwierig. Ja, die junge Republik steht eben auf sehr wackeligen Beinen. Um die Armut dann irgendwie in den Griff zu bekommen, lässt der Staat jetzt Unmengen von Geld drucken. Und was passiert, wenn jetzt zu viel Geld im Umlauf ist?
Wird weniger wert.
Yes, richtig.
Meine ganze Kompetenz aus einem halben Jahr BWL studiert.
Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Hat sich gelohnt für diesen Moment.
Ja, die Inflation steigt massiv an und das Geld ist einfach nichts mehr wert, so wie du gerade schon korrekt gesagt hast.
Yes.
Und während dann viele Menschen hungern und tatsächlich auch gar nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt überhaupt noch bestreiten sollen, gibt es auch einige, die von der Inflation tatsächlich profitieren. Und dazu gehört eben Friedrich Flick. Der kann nämlich in der Zeit seine gesamten Kredite abbezahlen und gleichzeitig leicht neue aufnehmen. Er investiert und so wächst sein Imperium immer weiter an. 1923 zieht Friedrich Flick dann mit seiner Familie nach Berlin in eine Villa im Grünewald. Und da wird dann auch am 3. Februar 1927 sein jüngster Sohn Friedrich Karl Flick geboren.
Cooler Name.
Oder? Es ist ein Karl dazwischen, also.
Ja.
Und der kleine Friedrich Karl wird direkt ja in eine großbürgerliche Familie hineingeboren. Schon zu dem Zeitpunkt gehört die Familie zu den oberen 10.000. Sein Vater Friedrich Flick war im Deutschen Reich der Einzelunternehmer mit dem größten Einfluss tatsächlich. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass Friedrich Karl der jüngste Sohn von Friedrich Flick ist. Denn er hat noch zwei ältere Brüder und zwar Otto Ernst und Rudolf Flick. Jetzt haben wir ja schon so einen ersten Eindruck vom Vater. Was glaubst du denn, ist er für ein Papa?
Boah, ich glaube schon, dass er relativ streng ist und dass er halt versucht, dass die Kinder ja halt eine gescheite Bildung bekommen, gescheit aufwachsen, vielleicht irgendwann mal das Imperium übernehmen können, dass die auf jeden Fall halt so elitär wie möglich sind vielleicht.
Ja, gerade das mit dem Imperium, da triffst du schon genau den Punkt. Gehen wir später noch genauer ein, aber seit der Geburt war praktisch schon klar, die müssen diesen Konzern mal übernehmen. Aber in der Familie war immer eine recht kalte und kühle Atmosphäre, halt wenig familiär. Mhm. Und Historiker sagen halt auch, ja, in der Familie gab es kaum mal eine Umarmung, gerade vom Vater nicht, was aber zu der Zeit jetzt ja auch nicht so üblich war.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja vor, was, 150 Jahren? Nicht ganz.
Wir sind 1927.
Ich hatte jetzt noch 1800, irgendwie 90 im Kopf, aber ja, auch nicht
da
ganz.
Da wurde Friedrich Flick geboren.
Ah, so, ja.
Wir springen schnell voran.
Ja.
Und, was du ja auch schon richtig angesprochen hast, die Erwartungen des Vaters an seine Söhne waren von Anfang an sehr hoch. Es war halt wirklich komplett klar, dass sie eben später das Familienimperium übernehmen. Und es war absolut undenkbar, dass die Söhne irgendwas anderes machen, dass sie sich vielleicht selbst verwirklichen oder so. Das stand gar nicht zur Debatte. Wie ich schon gesagt habe, die Familie Flick gehört zu den oberen 10.000. Genauso wie die Familie von Brauchitsch. Die haben auch einen kleinen Sohn in Friedrich Karls Alter und Eberhard und Friedrich Karl sind richtige Sandkastenfreunde. Lachst du über die Namen oder was?
Ja, die kleinen Sandkastenfreunde Friedrich Karl und Eberhard. Entschuldigung, ich will da niemandem auf den Schlips treten, der so einen Namen hat, aber das ist halt einfach, hört sich halt einfach an wie ältere Menschen.
Ja. Und klar, wie es sich für Kinder der oberen 10.000 gehört, werden sie zu ihren Playdates von einem Chauffeur gefahren. So, jetzt sind wir im Oktober 1929 am Black Friday. Weißt du noch, was da passiert ist?
Da ist alles sehr viel günstiger. Nein, keine Ahnung. Ich bin leider, obwohl ich es heute sehr interessant finde, war ich in der Schule nicht wirklich geschichtsaffin, das lag aber auch ein bisschen an meiner Lehrerin, die das nicht wirklich gut verkauft hat, finde ich, so wie man es halt Teenagern, die sowieso ganz viele andere Interessen im Kopf haben, erklären sollte. Aber das sorgt aber leider heute auch dafür, dass ich die ein oder andere Wissenslücke habe.
Die wir jetzt schließen werden, ja, natürlich. Genau. Die New Yorker Börse crasht.
Ah ja, okay.
Und
ja,
wir haben eine weltweite Wirtschaftskrise.
Ich erinnere mich,
deshalb
da klingelt was.
Deshalb gibt es ja überhaupt auch den Black Friday jetzt.
Da klingelt was.
Ja, und von dieser Wirtschaftskrise ist natürlich auch Deutschland schwer getroffen. Tausende Unternehmen müssen dicht machen. Bis 1932 steigt die Zahl der Arbeitslosen auf über 6 Millionen. Und selbst Friedrich Flick, der ja normalerweise es immer ausnutzen kann, wenn es anderen Leuten gerade schlecht geht oder sie in einer tiefen Krise stecken, ist auf einen Schlag auch hoch verschuldet. Doch Friedrich Flick wäre nicht Friedrich Flick, wenn er nicht einen Ausweg aus seiner Misere hätte. Er überlegt jetzt, wie er zu Geld kommen kann. Hättest du eine Idee? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber vielleicht bist du ja auch so ein Geschäftsmann wie der Flick.
Wie gesagt, halbes Jahr BWL studiert.
Genau, deshalb, wie würdest du jetzt an Geld kommen, an Flicks Stelle?
Wenn die Börsen crashen quasi. Naja gut, wenn ich mir jetzt überlege, kurzfristig oder langfristig?
Also er braucht jetzt erstmal kurzfristig Geld, um weiter investieren zu können.
Okay, also wird halt wieder zur Bank gehen wahrscheinlich. Oder, naja gut, man kann natürlich auch, heutzutage wird es glaube ich Crowdfunding, aber einfach, weiß nicht, Spenden sammeln, irgendwie sowas.
Er ist Milliardär. Hallo, ich brauche bitte Geld, ja, spendet an mich.
Eben, er braucht ja Geld, also kann man ja sagen, sehr hier für die für meine Mitarbeiter, die kann ich wegen des Börsencrashs gerade nur schwer bezahlen, da hängt Leben dran. Und dann später, wenn ich mein Imperium quasi wieder aufgebaut habe, kriegt das dann jeder mit einem Zinssatz zurück.
Das wäre gar nicht so schlecht.
Gell?
Ja, das macht er nicht.
Schade.
Flick hat ja Aktien bei wichtigen Stahlwerken und die will er jetzt loswerden. Das Problem ist halt, gerade hat niemand Geld. Also die einzige Möglichkeit ist, dass der Staat diese Aktien kauft. Also streut er jetzt das Gerücht, dass es französische Interessenten gäbe. Und die Republik will natürlich auf jeden Fall verhindern, dass die Stahlwerke in französische Hände fallen.
Das wäre auf jeden Fall mein nächster Tipp gewesen.
Dachte ich mir schon. Und dann hast du dich für die falsche Option entschieden, gell?
Die Gerüchte streuen, dass die Franzosen unsere Stahlwerke kaufen wollen. Ich war kurz davor, dachte dann aber, die Spendenidee wäre besser.
Ja. Naja. Das war auch zu naheliegend, gell? Ja. Oh Gott. Ja, und deshalb kaufen sie die Aktien für 99 Millionen Reichsmark und das ist weit über dem Wert.
Clever.
Schon damals hat Flick immer wieder Politikern in hohen Positionen Geld zugesteckt. In der Hoffnung eben, dass er den Gefallen irgendwann erwidert bekommt. Und natürlich hatte er dann auch schon den damaligen Wirtschaftsminister Heinrich Dietrich bestochen, der dann den Kaufvertrag über die Aktien an den Stahlwerken unterschrieben hat.
Schee.
Praktisch. Und tatsächlich schreibt schon damals die Presse von einer Flick-Affäre oder einem Flick-Skandal, obwohl das ja gar nicht der Skandal ist jetzt auch, um den es heute geht. Aber ja, das ist schon mal sehr wegweisend, wie es heute in der Geschichte weitergeht, kannst du dir also mal merken.
Mhm.
Ja, um es nochmal zu sagen, hab's jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber Friedrich Flick hat eben schon früh erkannt, dass es sehr hilfreich sein kann, in alle möglichen Menschen in hohen Positionen Geld zu investieren. Und dabei war es ihm wirklich egal, welche Politik sie eben betreiben oder welche Werte sie vertraten, solange sie ihm dann irgendwann nützlich sein können. Wir sind jetzt 1932. Vielleicht denkst du es dir schon, wem hat er auch Geld gespendet, und zwar insgesamt 240.000 Reichsmark?
Hitler?
Ja. An Adolf Hitler, genauer an die NSDAP, sind eben diese 240.000 Reichsmark geflossen. Er hat zwar deutlich mehr Geld in die Wiederwahl von Hindenburg gesteckt, aber da sieht man dann halt nochmal, dass er sich wirklich alle Optionen immer offen halten will. Im Juli 1932 gewinnen dann ja aber die Nationalsozialisten die Reichstagswahl und im Januar 1933 wird Adolf Hitler Reichskanzler. Aber obwohl er ja eigentlich für Hindenburg war, stellt er sich trotzdem mit Hitler schnell sehr gut und trifft sich auch immer wieder zum Kaffeetrinken mit ihm. Und auch klar, er ist nicht der einzige Unternehmer in der Zeit, der sich mit dem Nazi-Regime arrangiert und ja, im Endeffekt auch damit sympathisiert hat. Denn damals hat die Arisierung vor allem für viele weiße deutsche Männer wirtschaftlich große Vorteile. Jüdische Geschäftsleute wurden gezwungen, ihre Geschäfte zu verkaufen, später wurden sie enteignet und Friedrich Flick greift in der Zeit wirklich ohne Bedenken zu und ja, man kann sagen, dass Flick einer der größten Profiteure der Arisierung war. Unter anderem kauft er Mitte der 30er Jahre auch mehrere Landsitze auf, die eben von Juden enteignet worden sind und die sind teils tatsächlich immer noch im Besitz der Nachkommen.
Ach krass.
Mhm.
Das ist schon heftig.
Oder ich dachte mir wirklich,
ich dachte vor allem, dass da jetzt auch viel wieder zurückgegangen ist an die jüdische Bevölkerung eben und an die Nachfahren der Menschen, die damals betroffen waren.
Ja.
Aber war ja zuletzt irgendwie auch eine Kunstsammlung, glaube ich, in München, die auch irgendwie zumindest im Verdacht stand, noch aus dieser Zeit gekommen zu sein, jüdische Kunstwerke. Aber ich habe es dann auch nicht mehr verfolgt, aber krass, dass das immer noch aufgearbeitet wird dann.
Beziehungsweise es einfach so bleibt.
Ja, oder so. Noch besser.
Und der Zweite Weltkrieg ist dann natürlich auch gut fürs Geschäft. Im Krieg wird viel Kohle, Eisen und Stahl benötigt. Und vor allem mit der Herstellung und dem Verkauf von Waffen vergrößert sich der Reichtum von Friedrich Flick immer weiter. Zusammengefasst, Flick profitiert von der Rüstung, der Arisierung und auch von den Zwangsarbeitern, die in seinen Firmen schuften müssen. Zwischenzeitlich arbeiten rund 100.000 Zwangsarbeiter in seinen Betrieben und produzieren Waffen für das Dritte Reich. Und viele sterben dann auch infolge von Unterernährung und an Erschöpfung. Als klar wird, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verlieren wird, überschreibt Friedrich Flick große Teile seines Unternehmens an seine Söhne, weil er schon da wusste, dass er für sein Handeln und sein Mitwirken im NS-Regime von den Alliierten vor Gericht gestellt werden würde. 1947, nach Kriegsende, muss sich Friedrich Flick dann auch für seine Gräueltaten bei den Nürnberger Prozessen vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und jetzt kommt auch endlich das erste Bild diese Folge.
Zeig mal her. Ja. Also, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich schätze mal, Friedrich Flick vor Gericht mit zwei, ja, sieht aus wie Soldaten, also die haben so einen Soldatenhelm auf, dann diese typische Jacke mit so ein paar Abzeichen, diesem typischen Kragen, der so ein bisschen aussieht wie so ein Hemdkragen, so überschlagen. Sie gucken alle relativ bös und ernst. Der Friedrich Flick ist, glaube ich, der in der Mitte, der hat nämlich einen Anzug an, Kopfhörer auf, guckt genauso böse rein wie die beiden neben ihm. Genau, viel mehr ist da, glaube ich, nicht.
Ja, genau. Also Friedrich Flick ist tatsächlich in der Mitte und er trägt Kopfhörer, weil das Ganze natürlich auf Englisch war.
Oh ja.
Deshalb
Übersetzung
wird ihm
quasi,
da ja. Übersetzt, ja, genau. Und das war tatsächlich bei der Urteilsverkündung. Aber vielleicht noch einen kurzen Exkurs, um nochmal aufzufrischen, was genau die Nürnberger Prozesse waren. Insgesamt gab es 13 Prozesse, vor allem gegen die Repräsentanten des NS-Staates. Dabei wurde zum ersten Mal in der Geschichte von Siegermächten eben versucht, Kriegsverbrecher gerichtlich zu belangen. Die Nürnberger Prozesse werden aber auch immer wieder scharf kritisiert, beispielsweise weil viele Verantwortliche nie angeklagt wurden oder weil in vielen Fällen das Strafmaß zu mild erschien. So, wir haben jetzt ja gehört, was Friedrich Flick gemacht hat und was ihm vorgeworfen wird. Was glaubst du, wie fällt sein Urteil aus?
Boah, wir hatten das doch schon mal, oder? Mit Schätzen. Das funktioniert bei mir nicht so gut.
Darfst du heute noch paar Mal.
Na toll. Wurde ich letztens auch schon in der Arbeit für verarscht.
Dass echt, oder?
Ja, dass ich so kacke geschätzt habe. Strafmaß, boah. Ich habe halt auch echt keinen Vergleich, wer was wie bekommen oder wer was getan hat und wie viele dafür bekommen hat. Reden wir hier über Haft oder Geldstrafen?
Zum Glück Haft. Aber ich finde, ich habe ja schon eine große Kritik
ja,
gegen
genau.
Die Nürnberger Prozesse ist ja, dass die Urteile so mild
eben,
waren.
Eben, deswegen dachte ich, können auch Geldstrafen sein. Okay, dann 5 Jahre.
Schau, voll gut. Zwischen 10 und 5 Jahre. Ja. Wir sind bei 7 Jahre Haft.
Sehr gut.
Friedrich Flick hat davor natürlich auf unschuldig plädiert.
Klar.
Aber auch relativ schnell nach seiner Verurteilung drängen viele darauf, dass Flick wieder aus der Haft entlassen wird, weil er wichtig für den Wiederaufbau sei. Und unter anderem auch die Amerikaner finden den Vorschlag eigentlich ganz gut. Schlussendlich sitzt er dann auch nur 3 Jahre Haft ab. Und selbst nach seiner Haft, nach seiner Verurteilung, zählt er noch zu den reichsten Männern der Republik. Aber schon während seiner Zeit im Gefängnis fängt er auch an, den Konzern mit Hilfe von Vertrauten umzustrukturieren. Auch hier hilft er wieder mit Schmiergeld nach. In der Zeit verkauft er zum Beispiel ein Kohlekraftwerk und bekommt rund 250 Millionen Mark. Das Geld investiert er dann in Industrien, bei denen er denkt, dass die in Zukunft groß und wichtig werden. Wir haben ja schon gemerkt, du hast einen super Geschäftssinn, Nico. In welche Branchen hättest du in der Zeit dein Geld gesteckt?
Also das ist jetzt nach dem Krieg, ne? Also wir sprechen von den 50er, 60er Jahren, oder?
Ja, also er wurde verurteilt 1947, 3 Jahre später 1950.
Genau, okay.
Ja.
Naja gut, mit Elektronik war es da ja, glaube ich, noch nicht. Also so Supercomputer oder so. Wobei, Computer, warum nicht eigentlich so? Nein? Okay, Christi macht ganz große Augen. Kann ja sein, dass es so die Anfänge sind, quasi so Start-up-mäßig.
Beziehungsweise, ja genau, ich weiß nicht, wann der erste Computer.
Nee, das war viel später, aber es kann ja sein, dass man sich halt so langsam damit beschäftigt hat. Weißt ja. Du, so wie Facebook kommt jetzt, oder der Zuckerberg kommt jetzt ja auch auf die Idee, die nächste Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Also kann ja sein, dass es da so die Anfänge waren, aber okay, früher. Boah, so industriemäßig. Na naja, gut, Deutschland vielleicht Autos?
Ja.
Oh mein Gott.
Genau, er investiert eben in Autos, Chemie und Papier. Und um nochmal zu verdeutlichen an der Stelle, wie groß dieser Familienkonzern mittlerweile geworden ist. Zwischenzeitlich gehören über 330 Einzelfirmen zu diesem Imperium. Und klar, als Patriarch dieses Imperiums plant er, wie jetzt schon öfter angesprochen, die Zukunft seiner Söhne. Wir erinnern uns, er hat ja insgesamt 3 und die haben bei ihrer Berufswahl eben wenig bis gar kein Mitspracherecht. Der älteste Sohn Otto arbeitet zu dieser Zeit schon in der Geschäftsführung, und zwar in den ja klassischen ursprünglichen Branchen des Flick-Konzerns, also im Kohle- und Stahlbereich. Der zweite Sohn Rudolf ist im Krieg gefallen, und dann bleibt noch der jüngste Sohn, um den es auch vor allem gehen wird, Friedrich Karl, der studiert gerade in München Betriebswirtschaft. 1955 schickt Friedrich Flick jetzt seinen jüngsten Sohn Friedrich Karl nach New York. In New York sind die Flicks gut vernetzt und Friedrich Karl soll jetzt bei einem befreundeten Chemiekonzern ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Doch der Plan des Vaters geht gar nicht so gut auf, wie er sich das vorgestellt hatte. Was glaubst du? Was hat sein Sohn in der Zeit da vor allem getrieben?
Partys.
Yes, natürlich.
Mensch, ich bin on fire jetzt.
Es hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt bist du voll am Start.
Jetzt bin ich drin.
Ja. Nämlich ganz anders als sein Vater liebt Friedrich Karl Partys und interessiert sich dafür wenig für Arbeit und Anstrengung. Zwischen ihm und seinem Vater liegen jetzt ja einige Kilometer und das nutzt er ordentlich aus und stürzt sich ins New Yorker Nachtleben. In New York trifft Friedrich Karl dann auch wieder seinen Jugendfreund Eberhard von Brauchitsch. Der hat in der Zeit aus eigener Kraft eine Karriere aufgebaut. Er arbeitet als Jurist bei der Lufthansa. Und damals waren Flugreisen ja noch was ganz Exklusives. Nicht so wie heute, ne, wo Flug billiger sein kann als eine Zugfahrt.
Dass es sein kann, das ist eigentlich fast immer so.
Ja. Ihm steht da also eine echt große Karriere bevor. Friedrich Karl bietet ihm jetzt aber an, im Flick-Konzern zu arbeiten. Und von Brauchitsch entscheidet sich dann auch tatsächlich dafür, den Job zu wechseln. Später wird er dann auch engster Vertrauter und Berater von Friedrich Karl. Können wir uns gleich mal merken, weil der wird auch eine ganz große Rolle in dem Skandal spielen. Aber wieder zurück. Friedrich Karl macht jetzt also viel Party, geht feiern, trinkt Alkohol und arbeitet gar nicht so viel. Das bekommt natürlich auch sein Vater irgendwann mit und dem passt es gar nicht. Deshalb holt er seinen Sohn ins mittelhessische Wetzlar. Also von der Millionenmetropole mit vielen Ablenkungen in eine Stadt mit Fachwerkhäuschen ohne große Diskos. So, während ja sein älterer Bruder Otto schon länger im Konzern arbeitet, in der Stahl- und Kohlebranche, soll sich Friedrich Karl jetzt um die neueren Konzernsparten wie Chemie und Papier kümmern. Eine andere moderne Branche, in die sein Vater Friedrich Flick ja viel Geld gesteckt hat und wie du es vorher schon richtig erraten hast, ist ja die Automobilbranche. Seit Anfang der 50er investiert Flick unter anderem heimlich in Daimler-Benz-Aktien und wird dann auch 1955 in den Aufsichtsrat gewählt. Jetzt vergehen einige Jahre und von außen betrachtet läuft alles in der Familie Flick super. Vor allem dann, als Friedrich Flick 1964 aus der Sicht des Vaters endlich heiratet. Zu dem Zeitpunkt ist Friedrich Karl 37 Jahre alt. Seine Frau Elga Reingold ist zu dem Zeitpunkt 19 Stark. Und hat gerade ihr Abitur gemacht.
Schön.
Oder? Die Ehe hält dann auch gar nicht lange und schon 2 Jahre später lassen sie sich wieder scheiden. Aber kein Problem, schon ein Jahr später, also 1967, steht die zweite Hochzeit an mit Ursula Reuter. Nur ein Jahr später wird dann auch die erste Tochter geboren und 5 Jahre darauf dann die zweite. Aber auch sonst brodelt es hinter der Fassade der perfekten Familie. Die 2 Söhne können es dem Vater einfach nicht recht machen. Vor allem Otto Ernst bekommt immer wieder zu spüren, dass sein Vater ihm nichts zutraut. Er darf im Konzern keine eigenen Entscheidungen treffen und auch bei den Angestellten ja ist er so eine Art Lachnummer und er wird einfach nicht ernst genommen. Und dieser Konflikt, der schon so lange brodelt, eskaliert dann so richtig bei einem Familientreffen und zwar so sehr, dass Friedrich Flick seinem Sohn alle Anteile an der Firma wegnehmen will. Der Streit landet dann sogar vor Gericht. Und das passt Friedrich Flick, ja, dem Familienpatriarch natürlich gar nicht. Der möchte nach außen hin immer perfekt auftreten und jetzt wird so ein Familienstreit in der Öffentlichkeit ausgetragen. Naja, vor Gericht bekommt er dann auch tatsächlich recht. Otto Ernst verliert all seine Anteile, dafür bekommt er dann aber eine Abfindung. Der Flick-Konzern ist ein milliardenschweres Unternehmen. Schätz doch mal, weil du das so gut kannst, wie hoch seine Abfindung war.
Da kann ich ja nur falsch liegen. Ja, milliardenschwer, das 20 Millionen?
Gar nicht so schlecht. Ich dachte, ich hatte irgendwie Angst, dass du viel zu hoch jetzt rausbämst. Es waren 80 Millionen Mark.
Naja, siehst du.
Ich würde sagen, wir müssen uns keine Sorgen um Otto Flick machen, denn 80 Millionen D-Mark wären heute, wenn man so die Inflation und alles berücksichtigt, knapp 200 Millionen Euro. Kann man von leben.
Ja, ist okay.
Wird knapp, aber...
Würde ich so ein Jahr mit auskommen.
Wow. So, jetzt hat Friedrich Flick ja einen Sohn im Krieg verloren. Mit seinem ältesten Sohn spricht er kein Wort mehr. Jetzt bleibt nur noch sein jüngster Friedrich Karl übrig. Und er und sein Vertrauter Eberhard von Brauchitsch steigen schnell auf, aber es ist auch völlig klar, das Sagen hat weiterhin der Vater. Bis 1972. Da stirbt Friedrich Flick im Alter von 89 Jahren und hinterlässt ein Unternehmen mit einem geschätzten Jahresumsatz von 18 Milliarden Mark. Und in seinem Testament fordert er jetzt, dass Eberhard von Brauchitsch eine tragende Rolle im Unternehmen übernimmt, weil er schon auch gecheckt hat, ja, dass sein Sohn jetzt nicht der größte Geschäftsmann ist. Und von Brauchitsch wird dann auch zum persönlich haftenden Gesellschafter. Das Begräbnis von Flick ist dann auch echt eine richtig große Nummer und gleicht einem Staatsbegräbnis. Mit dabei hochrangige Politiker, die, um es nochmal zu erwähnen, einem verurteilten Kriegsverbrecher die letzte Ehre erweisen.
Ja klar, er hat ihnen auch einen Haufen Geld zugeschoben immer.
Ja, diesen ersten Skandal hat er auf jeden Fall gut überstanden. Dafür, dass er da rausgekommen ist und er war sofort wieder voll im Game drin, alle haben ihn wieder aufgenommen, obwohl er einer der größten Nazi-Profiteure überhaupt war. Schon krass.
Ja, bei Geld hört die Moral auf.
Jetzt rückt aber sein Sohn Friedrich Karl an die Spitze des Milliardenkonzerns. Doch mit seiner neuen Rolle kommt er wirklich so gar nicht zurecht. Der Konzernhauptsitz ist in Düsseldorf, aber da ist er sehr selten. Er ist die meiste Zeit in München. Da lebt er in einer echt fetten Villa mit rund 600 Quadratmetern Wohnfläche direkt an der Isar für geschätzt 28 Millionen Mark.
Tja, da kriegst du heutzutage gerade mal so eine Wohnung für, ne? In München.
Also, hey, jetzt
über... Spaß. Ja.
Stell dir mal vor, du hättest jetzt so eine Villa und du hättest so viel Geld. Mit was würdest du die ausstatten?
Die Villa mit, ja klar, also wäre alles drin. Kino, Fitnessraum, Basketballfeld, Pool, Sauna, ja, eine schöne Küche, ne, natürlich, großes Bett, Feuerstelle draußen, weißt du, so eine, die im Boden eingelassen ist. Klar, große Garage für die 10 Autos.
Du hast nur 10, peinlich.
Ja, so einen für jeden Wochentag und 3 besondere.
Oh.
Ja. Ankleidezimmer natürlich, ein Studio würde ich mir reinmachen, wäre praktisch.
Mhm.
Ja, ich glaube, passt erstmal so.
Voll gut. Also erstmal das Haus und er werden 24/7 von professionellen Leibwächtern beschützt. Aber abgesehen davon, immer wenn jemand auf die Terrasse tritt, fahren automatisch kugelsichere Scheiben hoch. Und außerdem hat das Haus auch einen Atombunker.
Krass.
Darüber hinaus 2 Stromaggregate und zahlreiche Vorratskammern, ausgestattet mit verschiedenen Delikatessen und natürlich Rot- und Weißwein, was man halt so zum Überleben braucht, ne?
Ja.
Und man kann auch wirklich sagen, dass er etwas paranoid war. Wir haben jetzt schon gehört, Atombunker, kugelsichere Scheiben, die automatisch hochfahren. Er hatte ständig Angst um sein Leben und auch davor, sein Geld zu verlieren. Seine größte Panik war tatsächlich einmal, ein armer Mann zu werden. Und deshalb, auch wenn er kaum zur Arbeit geht, zahlte er Geld, wie auch schon sein Vater, an jeden, der irgendwie Einfluss hat. Aber zurück zum Luxusleben. Denn neben seinem Anwesen in München hat er auch noch Immobilien auf Sylt, Palm Springs oder in New York. Teils taucht er da auch wirklich wochenlang unter und niemand weiß so richtig, wo er gerade ist. Wenn er nicht auf Sylt oder in München ist, verbringt er auch immer gerne Zeit auf seiner Yacht. Und wir haben ja schon öfter gehört, dass er gerne Party macht und auch gerne ab und zu was trinkt. Und wenn sein Lieblingswein auf seiner Yacht leer ist, lässt er sich per Helikopter Nachschub besorgen.
Was man so macht halt, ne?
Ja.
Mir geht auf der Yacht aber auch immer der Wein aus. Herrgott.
Hast du da auch so einen Heli-Landeplatz dann?
Ja klar, Muss ja, sonst kann er keinen Wein nachbringen.
Sorry, dumme Frage.
Ja, ich lasse doch nicht den teuren Wein dann irgendwie mit dem Fallschirm runtersegeln. Also.
Ja, heute sind wir richtig sympathisch. Ich ja, und noch ein kleiner Fun-Fact. Er ist immer mit mehreren Autos unterwegs. In den anderen Wagen sitzen dann unter anderem seine Leibwächter. Und eines der Autos hat einen gekühlten Kofferraum, damit Kaviar und Champagner immer die richtige Temperatur haben, wenn er unterwegs ist.
Er denkt aber auch mit. Also das muss man ja wirklich lassen. Da ist alles doppelt und dreifach durchdacht. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich hätte einfach meine Kühlbox auf den Rücksitz gestellt.
Aber was ist, wenn du im Stau stehst und dann kühlt die Kühlbox?
Ich sag ja, ich hätte nicht mitgedacht.
Jetzt denkst du vielleicht, arbeitet der überhaupt oder ist er einfach die ganze Zeit in der Sommerpause?
Wow.
Habe ich gerade gut unser Thema nochmal.
Brutal.
Aber so ist es tatsächlich gar nicht ganz. Denn auch wenn er eigentlich nie in Düsseldorf ist, möchte er immer auf den aktuellen Stand gebracht werden. Deshalb sind dann auch tatsächlich immer Boten mit Akten unterwegs und pendeln zwischen der Firmenzentrale und dem aktuellen Aufenthaltsort von Flick. Und ich habe ja schon gesagt, es ist echt ein Eck, teilweise rauszufinden, wo er jetzt gerade ist, weil er auch einfach nicht Bescheid sagt. Aber er möchte diese Akten immer haben.
Das stelle ich mir schwierig vor, ja.
Ja. In Düsseldorf selbst lenkt also sein Vertrauter und Jugendfreund die Geschäfte des Milliardenkonzerns Eberhard von Brauchitsch. Und wie es ja auch schon immer im Flick-Konzern so der Brauch war, hat auch von Brauchitsch gute Kontakte in die Politik. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, wird es doch mal Zeit, sich ein Bild von Eberhard anzuschauen.
Zeig mir Eberhard. Ich beschreibe erstmal das Drumherum, weil der Gesichtsausdruck ist etwas witzig. Das ist ein, ja, etwas älterer, blonder Mann, hat so diese typische Frisur, sieht halt aus wie so eine Standardfrisur. Er sitzt auf einem schwarzen Ledersessel, hat einen braunen Anzug an, der so ein Karo-Muster hat, also so, ja, so Quadrate drauf hat, mit einem weißen Hemd drunter und einer schwarzen Krawatte mit Muster. Seinen Gesichtsausdruck kann ich gar nicht so richtig deuten, das ist entweder sehr angestrengt oder böse, also zieht Falten auf der Stirn, sieht aus, als ob er gerade das Schimpfwort in der Pipeline hat, das er raushauen will. Ich habe ihn mir persönlich ganz anders vorgestellt, aber ja, ich habe ihn mir irgendwie ein bisschen, weiß nicht wieso, aber irgendwie ein bisschen netter aussehen vorgestellt. Der klang mir irgendwie sympathisch, aber der sieht überhaupt nicht sympathisch aus.
Wir hören später auch noch einen Ton von ihm. Da kommt er jetzt auch nicht super sympathisch rüber. Aber ja, an sich ist er ein sehr imposanter Mann. Das siehst du auf dem Bild nicht, aber er ist fast 2 Meter groß und breit, weil er auch regelmäßig boxt. Er ist sehr klug, aber gleichzeitig auch selbstgerecht. Und von Brauchitsch pflegt also die ganze Zeit zu den wichtigsten Politikern in der Bonner Republik eben gute Kontakte. Beispielsweise zum Wirtschaftsminister Hans Friedrichs oder zu Bundeskanzler Helmut Kohl. Aber eben nicht nur das, er verteilt Geld an Abgeordnete und nannte es Pflege der politischen Landschaft. Schöner Begriff, oder?
Ja, man kann ja alles schönreden.
Genau. Und wer wie viel Geld bekommt, wird dabei auch fein säuberlich notiert. Jetzt kommen wir ins Jahr 1973. Krieg im Nahen Osten. Ägypten und Syrien greifen Israel an und die ölexportierenden Staaten drosseln jetzt die Exporte, um den Druck auf den Westen zu erhöhen. Und was hat das zur Folge, dass wir kein Öl mehr bekommen?
Es wird alles teurer. Also jetzt vor Heizen, allem, Benzin, sowas.
Korrekt. Vor allem Benzin wird ziemlich schnell knapp und die Regierung entscheidet Ende November, den autofreien Sonntag einzuführen. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber in der Zeit waren dann am Sonntag eben Menschen mit Pferdekutschen oder Fahrrädern auf der Autobahn unterwegs und Kinder haben einfach mitten auf der Straße gespielt. Aber auch der Flick-Konzern hat mit der Ölkrise ganz schön zu kämpfen. Es fehlt Geld, vor allem zum Investieren. Deshalb kommt Friedrich Karl Flick auf die Idee, seine Daimler-Aktien zu verkaufen. Weil klar, die Ölkrise wirkt sich auch negativ auf die Autobranche aus. Und er will da jetzt eben raus. Und damit starten wir jetzt in die große Flick-Affäre. Flick will jetzt natürlich möglichst viel Geld aus seinen Aktien rausholen. und er wendet den gleichen Trick an wie sein Vater damals. Er ruft den Chef der Deutschen Bank an, klar, er ist mit dem befreundet, und erzählt ihm von seinem Plan, die Aktien zu verkaufen. Er behauptet auch, dass es schon einen potenziellen Käufer geben würde, und zwar den Schah von Persien, der einen Preis über Börsenwert zahlen würde. Kennen wir ja irgendwoher, gell?
Das war ja meine Idee von vorhin.
Stimmt. Die Deutsche Bank wird daraufhin natürlich ganz nervös. Ein Großteil eines deutschen Traditionsunternehmens und ja einer großen deutschen Erfolgsmarke würde dann dadurch ja ins Ausland gehen. Und deshalb macht die Bank Flick ein Angebot, knapp 2 Milliarden Mark für 29% der Aktien. Das ist jetzt ja eine gewaltige Summe und auch wieder deutlich über dem eigentlichen Wert. Und diese gewaltige Summe müsste er jetzt ja eigentlich versteuern. Das will er aber umgehen, und zwar mit dem Paragraphen 6b des Einkommenssteuergesetzes. Der besagt, dass keine Steuern gezahlt werden müssen, wenn der Betrag volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig ist und investiert wird. Und wenn der Paragraph tatsächlich angewendet wird, würde sich Flick rund 1 Milliarde Mark an Steuern sparen. Also gewaltig. So, und diese höchst fragwürdige Steuerbefreiung wird dann auch tatsächlich genehmigt von Wirtschaftsminister Hans Friedrichs und seinem Nachfolger Otto Graf Lambsdorff, die, oh Wunder, davor auch immer wieder Geld vom Flick-Konzern bekommen haben.
Überraschung.
Und wir wissen das so genau, weil der Buchhalter der Firma wirklich alle Bargeldbeträge, die direkt an Amtsträger geflossen sind, genau festgehalten hat. Daher wissen wir auch, welche Parteien in der Zeit von 1969 bis 1980 wie viele Spenden bekommen haben. Zu der Zeit waren im Bundestag ja 3 Parteien, die Union, die SPD und die FDP, anders als jetzt. Willst du mal raten, welche Partei am meisten bekommen hat? Du musst heute oft schätzen. Ich hoffe, du wirst nicht ausgelacht.
Ja, ich bin's gewöhnt. Ja, ich... SPD? Nicht.
Das ergibt jetzt ja mal gar keinen Sinn.
Ich habe
am wenigsten bekommen.
Ich habe jetzt einfach mal ins Blaue reingeraten. Dann die FDP.
Fast.
War es auch nicht, denn es war die Union.
Voll gut, wie du da so von Anfang an draufgekommen bist auch. Ja, CDU, CSU haben 15 Millionen Mark bekommen, die FDP 6,5 Millionen und die SPD rund 4,3 Millionen Mark.
Sag ich doch. Ich habe es von unten nach oben aufgezählt.
Mhm. Ja, aber wie war das überhaupt möglich, dass der Flick-Konzern diese Millionenbeträge an die Parteien spenden konnte? Der Flick-Konzern hat tatsächlich eine ganze Spendengeldwaschanlage geschaffen. 1977 durchsuchen Steuerfahnder ein katholisches Missionshaus, weil ihnen an den Aktivitäten der Organisation etwas faul vorkam. Der Chef der Fahndung ist Klaus Förster. Und bei dieser Durchsuchung finden die Fahnder dann verdächtige Dokumente. Und zu dem Zeitpunkt können die aber noch gar nicht abschätzen, wie riesig diese Sache werden wird. Und diese Dokumente den größten Wirtschaftsskandal der Bonner Republik aufdecken werden. Denn unter dem Deckmantel, ja, des katholischen Ordens versteckt sich eine Spendenorganisation bzw. eine Spendenschleuse mit dem Namen Soverdia GmbH. Und Soverdia stellt dem Flick-Konzern Spendenquittungen im Verhältnis 1:5 aus. Heißt also, für eine Spende, sagen wir mal über 100.000 Mark, weil das einfach zu rechnen ist, bekommt der Flick-Konzern eine Quittung über 500.000 Mark ausgestellt. Und noch besser, von den gespendeten Beträgen schleust Soverdia wieder 80% an den Flick-Konzern über die Schweiz zurück. Insgesamt spendet der Konzern an Soverdia, willst du nochmal rechnen? Soll ich einfach weiterreden? Kann ich machen.
Ja, das ist, gut, ich kann, okay, boah, nee, das, da blamier ich mich nur wieder. In welchen Bereich gehen wir da jetzt? In die 500 Millionen. Oh, das geht gar nicht gut, wenn du schon wieder lachst.
Ja, voll, es sind 12,3 Millionen Mark.
Ich dachte, dann haut er wenigstens richtig rein, weil.
ich würde trotzdem sagen, das ist ein massiver Gewinn, ne? Gerade wenn man dieses Quittungsverhältnis ausstellt und ein Großteil der Summe fließt dann ja auch wieder zurück in die schwarzen Kassen des Konzerns. Klaus Förster kann es dann auch wirklich gar nicht fassen. Er arbeitet sich durch die Papiere und checkt dann auch eben, wie riesig dieser Skandal ist. Aber was glaubst du passiert, als er das Ganze seinen Vorgesetzten meldet?
Ja, gar nichts.
Voll gut. Aber hören wir doch mal rein, was Förster selbst dazu sagt im Interview mit dem ZDF.
Wir bekamen die Anweisung, nicht zu ermitteln. Es hieß immer rotes Licht, hat man mir damals gesagt. Ich habe, wie man im Beamtendeutsch sagt, demonstriert. Das heißt, meine Gegenvorstellungen erhoben, schriftlich. Das ist mir nicht sehr gut bekommen. Ich bekam Rüffel von oben.
Ja, das ist stark. Ich schätze mal, dass die Vorgesetzten dann auch irgendwie Geld bekommen haben, Spenden bekommen haben, irgendwie sowas.
Darf ich kurz noch drauf eingehen, dass er Rüffel gesagt hat und ich liebe dieses Wort jetzt sehr.
Ja.
Vielleicht werde ich das in Zukunft öfter einbauen. Aber ja, es ist insgesamt schon krass. Er bekommt praktisch die Anweisung, die Füße still zu halten. Dass jetzt die Vorgesetzten von Förster irgendwie auch Spenden bekommen haben, das ist nirgends festgehalten, aber es ist natürlich naheliegend, dass von noch weiter oben die Anweisung kam, ja, hey, wir machen da nicht weiter. Genauer gesagt pfeift ihn dann die Oberfinanzdirektion Köln zurück. Ihm wird sogar eine Beförderung angeboten, um ihn dann aus der Steuerfahndung zu versetzen. Aber nicht mit unserem Klaus Förster. Der bleibt da nämlich dran und auch stur. Aber kommen wir vielleicht mal kurz auf das strukturelle Problem dahinter zu sprechen, weshalb es dem Flick-Konzern überhaupt möglich war, dieses Spendensystem aufzubauen. Damals und tatsächlich auch heute ist es immer noch so, dass Parteien eben auf Spenden angewiesen sind. Vor allem wegen des immer teurer werdenden Wahlkampfs. Die Mittel, die jede Partei anhand ihrer Größe, Mitgliederzahl und Stimmen bekommt, reichen oft nicht aus. Heißt aber auch, dass dadurch ja ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen kann. Aber zurück zu Förster. Der findet jetzt natürlich bei der sehr frommen katholischen Soverdia eben konkrete Anhaltspunkte für Steuerhinterziehung beim Flick-Konzern und ordnet eine Durchsuchung der Flick-Zentrale an. Und in den Unterlagen des Generalbuchhalters finden Sie dann jede einzelne Spende des Konzerns, auch alle illegalen Zahlungen samt Summe und Name. Wie sinnvoll das ist, dass das alles so festgehalten wurde, weiß ich auch nicht.
Also eine Buchhaltung zu illegalen Geldern zu machen, ist ein bisschen wild.
Vielleicht waren die sich zu sicher ein bisschen in ihrer Sache.
Ja, das ist ja schon die zweite Generation, wo es so läuft. Also denk mal, dass da natürlich irgendeine Sicherheit geherrscht hat.
Aber nicht nur das, sie stellen auch private Notizen von Eberhard von Brauchitsch sicher. Auf denen stehen dann unter anderem geheime Treffen oder Telefonate über Spenden als Gegenleistung für Gefälligkeiten. Und teils auch in Zusammenhang mit den Daimler-Aktien. Und diese ganzen Spenden an Parteien waren meist in bar aus eben der schwarzen Kasse des Konzerns. Also mit dem Geld, was davor über Soverdia gewaschen wurde. So, und jetzt ist das Ganze auch echt nicht mehr aufzuhalten. Die Presse bekommt davon mit, allen voran das Magazin Der Spiegel. Die bringen gleich mehrere Titelseiten über den Skandal raus. Unter anderem ist die Spiegelredaktion auch damals an die Dokumente gekommen, die genau belegen, dass die gesamte politische Spitze Deutschlands Geld vom Flick-Konzern bekommen hat. Und ein Titelbild habe ich dir auch mitgebracht.
Ja, also das ist ein Titelbild vom Spiegel.
Surprise.
Surprise. Steht drauf, Flick, Zahlmeister der Republik. Darunter einen Mann, der ein bisschen so aussieht wie Friedrich Merz mit mehr Haaren.
ja, das also, ist Friedrich Karl.
Ich finde, also ja, er ist nicht ganz so dünn wie Merz, also so vom Gesicht her. Ja. Aber ich finde so vom Gesichtsausdruck her, sieht's ähnlich aus. Also dunkle, zurückgekämmte Haare, leichte Geheimratsecken, eine Brille. Ich würde jetzt mal schätzen, so um die 60 Jahre alt. Mit einem, ja, so einem halben Grinsen auf dem Gesicht. Wie gesagt, vom Gesichtsausdruck her sieht er ein bisschen wie Friedrich Merz aus, finde ich. Siehst du's?
Ich sehe die Augenpartie.
Schon, oder?
Genau, ihr könnt jetzt ja mal auf Insta nachschauen, Schatten und Skandale zusammengeschrieben, das Titelbild vom Spiegel öffnen und dann darunter schreiben, ob ihr die Ähnlichkeit zu meinen.
Genau, kommentiert es gerne.
Ja.
Ja, also ich finde, vom Gesichtsausdruck her macht es Sinn, aber gut.
Ja, ich gehe mit bei der Augenpartie, aber sonst die Gesichtsform.
Ja, das nicht, das habe ich ja gesagt.
Und natürlich die wunderbare Frise von Friedrich Merz. Da kann der Friedrich Karl nicht mithalten.
Ja.
Jetzt sind wir auf jeden Fall an dem Punkt, an dem die Staatsanwaltschaft Bonn Anklage erhebt. Und zwar gegen den jetzigen, also den damaligen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff. Du erinnerst dich, er hat ja auch die Papiere mit unterschrieben, dass der Flick-Konzern keine Steuern nach dem Verkauf der Daimler-Aktien zahlen musste. Er, genauso wie sein Vorgänger Friedrichs, werden wegen Bestechlichkeit angeklagt. Und es muss sich noch jemand Drittes vor Gericht verantworten. Rate doch mal, wer.
Ich schätze mal von Brauchitsch.
Yes. Eberhard von Brauchitsch wird angeklagt wegen Bestechung von Amtsträgern. Aber was ist eigentlich mit dem Firmeninhaber Friedrich Karl Flick? Er wird zwar vorgeladen und auch befragt, allerdings betont er immer seine Unschuld. Eberhard von Brauchitsch hat in seinen Aussagen dann, bevor überhaupt der Prozess gestartet ist, dann auch mehr oder weniger alles auf sich genommen und sich sozusagen für seinen Jugendfreund und die Firma geopfert. Trotzdem sieht er sich auch völlig zu Unrecht beschuldigt. Hören wir doch mal in seine Verteidigungsstrategie rein, wieder in einem Interview mit dem ZDF.
Das Haus Flick hat zu keiner Zeit eine Spende unter einer Bedingung gemacht. Das Haus Flick hat zu keiner Zeit im politischen Bereich Abhängigkeiten erzeugt. Aber Sie haben eben selber gesagt, Freigebigkeiten führen zu Dankbarkeit. Nur wenn ein Nehmer einer Freigebigkeit aus dieser Dankbarkeit bei sich selber Abhängigkeiten fühlt, entschuldigen Sie bitte, dann ist das sein Charakterproblem, aber nicht ein Problem desjenigen, der gespendet hat.
Das ist natürlich sehr stark. Aber auf der anderen Seite, dass es natürlich in Realität Quatsch ist, brauchen wir ja gar nicht sagen. Aber das ist zumindest so von der Argumentation her, macht ja natürlich irgendwo Sinn.
Ja.
Weil wenn du sagst, natürlich ist es dann immer so dieses, ja, das war alles ohne Anlass und so.
Erwartet.
Nein, natürlich nicht. Wir wollten einfach nett sein.
Würden auch so spenden.
Ja, ich verschenke auch immer Geld. wie gesagt, in der Realität Quatsch. Aber es ist natürlich von der Strategie her erwartbar und ich kann es mir auch gut vorstellen, dass das auch irgendwie hinhaut.
Es scheint auch tatsächlich wirklich so, dass er das Gefühl hatte, er hat überhaupt nichts falsch gemacht. Wie er es immer so schön gesagt hat, er pflegt ja nur die politische Landschaft. Und auch Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff beteuert natürlich seine Unschuld. Demnach liegt ein Missverständnis vor, außerdem sei nie Geld geflossen. Aber gut, das kann man ja ganz leicht nachweisen, denn in den Unterlagen steht ganz klar, dass der Flick-Konzern Graf Lambsdorff in Zusammenhang mit den Daimler-Aktien 135.000 Mark gezahlt hat.
Ja.
Er wehrt sich trotzdem sehr lange gegen die Vorwürfe, tritt dann aber schließlich im Juni 1984 zurück, kurz bevor dann der Prozess startet. So, Nico, wir sind jetzt 1984, habe ich ja gerade gesagt. Bis zuletzt waren ja nur drei Parteien im Bundestag. Weißt du vielleicht, welche Partei ein Jahr zuvor ganz neu in den Bundestag eingezogen ist?
Also wir hatten Union, SPD, FDP. Jetzt kommt noch eine vierte. Und zwar die Grünen.
Yes. Und damit sind die Grünen jetzt ja auch die einzige Partei, die nicht in diesen Spendenskandal verwickelt ist. Und jetzt kommen wir wohl zum bekanntesten Ton aus der Flick-Affäre. Und zwar ist der aus einer Rede im Bundestag von Otto Schily, Mitbegründer der Grünen.
Sie sind zu tief eingesunken in den Spendensumpf, als dass sie sich aus eigener Kraft wieder dort hinausfinden können.
Und die Grünen sind auch dann dafür verantwortlich, dass zusätzlich zu dem Prozess parallel auch noch ein Untersuchungsausschuss im Bundestag einberufen wird. Der Untersuchungsausschuss soll den Geldfluss jetzt komplett aufdecken. Dazu werden Politiker aller Parteien geladen und auch Firmeninhaber Friedrich Karl Flick. Und dann sehen wir uns auch nochmal ein Bild von ihm an, wie er sich gerade beim Untersuchungsausschuss einfindet.
Okay, jetzt ist die Ähnlichkeit zu Friedrich Merz deutlich weg. Ja, also ich kann seinen Gesichtsausdruck auch gar nicht richtig deuten. Also er steht inmitten von, was für mich ein bisschen aussieht wie Presse, also sieht hier aus wie so ein paar Leute, die Kameras halten. Also wie gesagt, inmitten einer Menschenmenge. Er hat einen Anzug an und guckt verstohlen, glaube ich, zur Seite, wobei ich diesen Gesichtsausdruck nicht deuten kann. Es könnte auch irgendwie so Selbstsicherheit sein, gepaart mit, ich bin genervt, dass ich jetzt hier sein muss. Ja.
Ja, ich glaube, er ist auch genervt, dass er da sein muss. Du hast es schon ganz richtig gesagt, da sind natürlich viele Medienvertreter da, weil das Interesse auch einfach sehr hoch ist an diesem Skandal. Willst du mal raten, was er im Untersuchungsausschuss sagt? Und ein kleiner Tipp, diese Ausrede benutzen Politiker heutzutage auch noch immer sehr gerne.
Was soll er sagen? Ich war es nicht. Ich habe nie was Falsches gemacht.
Er kann sich an nichts erinnern.
Natürlich.
Natürlich.
Ja, Olaf.
Genau. Und leider ist es auch so, dass Kanzler Helmut Kohl ebenfalls an Gedächtnisverlust leidet. Ja, und er kann sich auch nicht daran erinnern, jemals Geld vom Flick-Konzern bekommen zu haben. 85 Sitzungen und über 120 Stunden, in denen Zeugen befragt wurden, wird der Untersuchungsausschuss dann ohne Klärung aufgelöst. Die Parteien verständigen sich dann darauf, dass es ja genug Erkenntnisgewinn gab.
Gut, ich meine, der Schaden in der Öffentlichkeit ist angerichtet. Das ist ja, ich glaube, die mussten halt aufgrund des Drucks dann aus der Öffentlichkeit, von den Wählern eben, musste ja ein Umdenken stattfinden. So, und jetzt hast du da einen Haufen Politiker, die allesamt Geld genommen haben, bis auf eine Partei. Hm. Was soll denn da anderes rauskommen? Die werden sich schlecht selbst verurteilen.
Der grünen Politiker Schilly, eben den wir vorher auch schon gehört haben, stellt dann noch eine Strafanzeige gegen Kanzler Kohl wegen Falschaussage in zwei Fällen. Aber auch die Ermittlungen werden dann nach einigen Monaten eingestellt.
Ja, versuch mal den Bundeskanzler Falschaussagen. Naja.
Ja, dem hat es auf jeden Fall nichts ausgemacht, sich mit den Großen anzulegen. Aber es gibt ja auch noch einen Prozess. Du weißt jetzt ja vielleicht, was kommt. Rate doch mal, wie die Urteile dann im Februar 1987 gegen die drei Angeklagten ausgefallen sind.
Freispruch.
Nee, zum Glück nicht, aber ich finde die Urteile trotzdem sehr milde, muss ich sagen. Das Gericht hat sich nämlich dazu entschieden, nicht wegen Bestechlichkeit und Bestechung zu verurteilen, sondern von Brauchitsch bekommt wegen Steuerhinterziehung 2 Jahre auf Bewährung und die ehemaligen Minister Friedrichs und Graf Lambsdorff müssen sogar nur Geldstrafen zahlen. Graf Lambsdorff insgesamt 180.000 D-Mark und Friedrichs 61.500 Mark.
Und wie viel haben sie bekommen?
Ja, Lambsdorff hat ja alleine durch die Daimler-Aktien 135.000 Mark bekommen.
Also haben die ja quasi noch Gewinn gemacht.
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie viel insgesamt am Lambsdorff gegangen ist, aber er hat auf jeden Fall schon mal mehr gezahlt. Also er hat ja 180.000 D-Mark Strafe jetzt gezahlt und 135.000 für die Daimler-Aktien.
Ja, aber ich dachte, aber dann ist vielleicht hier die 135, ist schon mal ein großer Batzen, ja, wenn er dann irgendwie noch mehr bekommen hat. Aber wehgetan hat es ja dann offensichtlich nicht.
Aber ich finde es trotzdem krass. Ich habe einige Berichte gelesen von Journalisten, die damals halt mit im Prozess saßen und die haben wirklich gesagt, es war so, kurz bevor das Urteil gefallen ist, war sich noch nicht mal das Gericht sicher, ob sie jetzt wegen Bestechung oder nur Steuerhinterziehung verurteilen. Aber ja, ich fand es trotzdem krass, weil die Dokumente ja so fein säuberlich vorlagen, dass dann diese Urteile so mild ausgefallen sind. Jetzt erstmal, was sagst du und raucht dein Kopf?
Der Kopf raucht, ja.
Wissenslücken ein bisschen gefüllt.
Ja, ja gut, ich meine das Geschichtswissen. Ich habe mich heute in der Folge, glaube ich, nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, man muss ja sagen, es ist ja eigentlich fast schon traurig, wenn man überlegt, dass es einen gar nicht so überrascht. Also, dass du dir sowieso schon denkst, so ja, es ist wahrscheinlich auch heute noch so, ohne dass ich jetzt irgendwem etwas vorwerfen möchte, aber Geld spielt ja einfach eine, so eine massive Rolle, wenn es um Macht und Einfluss geht. Da kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass das zumindest weltweit natürlich noch irgendwie weiterläuft. Und deswegen ist traurig, dass es nicht überrascht, wie gesagt. Aber ich finde es trotzdem krass, wie das über Jahre und Generationen in diesem Fall jetzt sogar passiert ist, ohne wirkliche Konsequenzen, obwohl alles fein säuberlich dokumentiert wurde.
Ja.
Das ist heftig.
Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen erzählen, wie es mit von Brauchitsch und Flick weitergegangen ist. Eberhard von Brauchitsch war ja vor dem Skandal ein sehr anerkannter Topmanager mit einem sehr großen Ansehen. Nach dem Urteil wenden sich dann aber alle von ihm ab, auch sein Jugendfreund Friedrich Karl Flick. Er fühlt sich wirklich verraten, er hat die ganze Schuld ja auf sich genommen und hat im Endeffekt nichts davon, nur eine Bewährungsstrafe. Er fühlt sich vom Konzern verraten, aber auch von ganz Deutschland. Er und seine Familie ziehen deshalb dann in die Schweiz. Und auch Friedrich Karl Flick bleibt nicht in Deutschland. Er verkauft seinen Konzern 1985. Willst du noch ein letztes Mal raten, Nico?
Eigentlich nicht, aber ich habe ja keine Wahl.
Was bekommt er vom Verkauf des Konzerns?
Boah, das ist schon wieder so eine große Spanne. Das ist ja ein milliardenschwerer Konzern, der jetzt aber ein bisschen angeknackst ist. Deswegen würde ich jetzt mal eher tiefer gehen und sagen 2 Milliarden.
Ja, gar nicht schlecht. Es waren 5,8 Milliarden Mark.
Ja.
Ich dachte, ich gebe dir jetzt einfach das mal gar nicht schlecht.
Nein, Spaß. Du, ich habe echt geschwankt, ob ich dann wirklich an die Millionen auch gehen soll oder nicht.
Klar.
Weil das Image ist halt schon angeknackst, deswegen... Voll. Ich habe auch gesagt, dass ich tiefer gehe. Ich sehe das als einen Win.
Ja.
Ja.
Ja, würde ich auch so verbuchen. Und ich muss echt sagen, es war ja relativ schwer jetzt auch zu schätzen einfach. Ja, aber durch den Verkauf ist er dann wahrscheinlich auch das erste Mal so wirklich frei von seinem Vater, weil er hatte ja auch nie wirklich Bock auf diesen Konzern. Er hatte Bock auf viel Geld.
Klar.
Aber sonst gerne Party machen, entspannen, Ferien machen. Er zieht jetzt an den Wörthersee in eine riesige Villa, von der ich dir natürlich auch noch ein Foto mitgebracht habe als letztes Bild diese Folge.
Also der See sieht schön aus, das Gebäude habe ich mir irgendwie schöner vorgestellt, sage ich dir ehrlich. Also es ist quasi, man muss fast sagen, ein weißer Block im Wald. Also ein Wald ist drumherum und auch vorne sind zwischen See und Haus sind quasi viele Bäume. Man sieht zwei Stege zum Reinspringen, aber... Und das Haus an sich ist auch riesig, aber es sieht aus wie so ein Ferienhotelanlagenkomplex, weißt du, wo irgendwie so ganz viele weiße Blöcke irgendwie nebeneinander stehen und so ein paar von denen haben dann noch ein Spitzdach, so ein dreieckiges. Aber ich finde, das persönlich sieht jetzt gar nicht so gut aus.
Ja, du hast es schon richtig beschrieben. Ich muss auch sagen, es schaut halt echt aus wie so ein eben weißer Betonblock im Wald, ne? Und ja, das ist halt schon ziemlich abgeschirmt auch einfach. Und die Villa hat natürlich wieder einen Atombunker, aber auch dieses Mal einen Operationssaal.
Der Mann denkt mit, muss man sagen. Für alles vorbereitet.
Ja. 1990 heiratet er dann auch mit 69 Jahren ein drittes Mal. Und zwar die 30 Jahre jüngere Österreicherin Ingrid Rager. Mit ihr bekommt er dann auch nochmal Zwillinge.
Oh Gott.
Ja, sie war ja 30 Jahre jünger. Sie war 39.
Ja, schon klar. Aber stell dir mal vor, dein Dad ist 69, während du geboren wirst. Ich judge nicht.
Am 5. Oktober 2006 stirbt Friedrich Karl im Alter von 79 Jahren. Also ja, da sind seine Kinder dann auch erst 10 Jahre.
Ja, eben.
Das ist das Ding. Seine Frau erbt jetzt die Milliarden, die noch übrig sind und wird damit zur reichsten Frau Österreichs. Und noch eine allerletzte Sache. Am Anfang der Folge habe ich ja gemeint, dass der Skandal auch noch Auswirkungen auf unsere Gegenwart hat. Heutzutage müssen Parteien sowohl die Herkunft ihrer Mittel als auch ihre Verwendung öffentlich darlegen. Und einmal im Jahr gibt es sogenannte Rechenschaftsberichte aller deutschen Parteien, die alle Einnahmen und Ausgaben festhalten müssen. Die Die Berichte werden dann vom Bundespräsidenten geprüft und veröffentlicht und dann kann jeder darauf zugreifen und sich das anschauen. Ziel ist es dadurch, die Abhängigkeit der Parteien von Großspendern eben zu reduzieren oder, naja, zumindest das halt offen darzulegen. Es funktioniert nicht immer. Und jetzt bin ich auch wirklich fertig.
Also ohne das jetzt oder ein Experte darin zu sein, aber ich finde, das klingt schon auch danach, als ob man das sehr leicht irgendwie verschleiern könnte, wenn man jetzt zum Beispiel unter dem Vorwand von irgendwie anderen Firmen oder sonst irgendwas macht. Weißt du, also unter, wenn du mehrere Firmen hast, dass da quasi dann immer was zugeschoben wird oder...
Ja, ich meine, es wird ja auch immer wieder aufgedeckt, dass Parteien Spenden bekommen haben, die sie nicht angegeben haben oder nicht so richtig angegeben haben.
Ja.
Wie oft war es bei der AfD letztes Jahr, dieses Jahr?
Naja, und was lernen wir daraus?
Wenn man sich bestechen lässt, muss man gar nicht so lange ins Gefängnis.
Das ist eine sehr gute Moral. Ja, nee, also wie gesagt, krass an sich, über wie lang das gehen kann. Ohne, der Friedrich Karl Flick hat ja keine Konsequenzen davon getragen.
Ja,
er
das finde ich so krass,
ja,
ne?
Für ihn war das ja eher ein Happy End, dass er den Scheiß jetzt endlich los ist, ja. Auf gut Deutsch gesagt.
Ja, aber ich muss auch sagen, er wurde damals in der Presse ziemlich ins Lächerliche gezogen, weil er halt auch ausgesagt hat, ja, ich weiß nicht, was da in meinem Unternehmen halt passiert. Weißt du, das war halt auch... Ja, ja. Unangenehm durchaus, dass da er halt offiziell nicht mitbekommen hat, dass sein Unternehmen diese Großspenden macht.
Ja.
Angeblich.
Toll. Wie viel davon ist
also
wahr?
Genau, das ist die Frage. Vor allem, er wollte ja immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden und so weiter. Hm. Ich kann es mir kaum vorstellen. Falls es nicht so ist, hat das halt seinen Ruf gegen Freiheit gegen eine Strafe eingetauscht.
Ja, er hat sich ja auch grundsätzlich sehr abgeschottet. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr interessiert oder wie sehr ihn diese Artikel in der Presse interessiert haben.
Mhm.
Aber mal wie gesagt, es ist einfach crazy, dass er nichts bekommen hat, er noch, was er ja eigentlich will, dass er sich dann von seinem Kindheitsfreund abgewandt hat, der ja eigentlich alles abbekommen hat.
Oder?
Ja. Naja, sehr interessant auf jeden Fall.
Ich muss mich jetzt erstmal erholen, aber in 2 Wochen kann ich ja einfach mich zurücklehnen und
richtig.
Die Füße hochlegen und mich von dir beschallen lassen.
Bin schon gespannt, was du sagst. Also für mich persönlich, ich finde fast, das ist der krasseste Fall, den wir bisher hatten.
Ja?
Ja.
Hast
also,
du einen Tipp für uns oder lässt du uns im Dunkeln?
Ich muss mir jetzt einen Tipp überlegen, wenn ich einen hab. Nee, ich gebe keinen Tipp.
Okay. Dann bleib ich wohl genauso gespannt wie ihr da draußen. In 2 Wochen sind wir wieder da. Wir hoffen, ihr seid auch wieder da. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt doch gerne euren Freunden, wie toll ihr uns findet, wie toll ihr Schatten und Skandale findet. Das wäre ganz, ganz großartig und würde uns riesig weiterhelfen. Ansonsten schaut gerne auf Insta vorbei, kommentiert, liked.
Hinterlasst eine Bewertung auf dem Podcast. Ihr dürft auch gerne den Podcast abonnieren.
Ja.
Weil das hilft uns auch sehr natürlich und ist nur ein kleiner Klick für euch. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit meinem True Crime Fall.
Yes.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.